ARD. Ich sitze in einem Golfkart und werde durch ein eigenartiges Europa gefahren. Vor wenigen Minuten haben wir Paris hinter uns gelassen. Jetzt rollen wir über die Prager Karlsbrücke. Sie ist groß, etwa halb so groß wie das Original und aus strahlendem weißen Stein. Aber ich bin nicht in Europa. Ich bin in China, auf einem abgeschlossenen Firmenareal. Dieses Europa wurde akribisch nachgebaut. In den prächtigen Bauten vor mir arbeiten chinesische Forscher an der Zukunft. Über 1 Milliarde Dollar hat dieser Nachbau gekostet, erklärt mir der Pressesprecher stolz. Das hier ist einer der absurdesten Orte, an denen ich je war. Hochgezogen wurde er von einer Firma, die nicht überall gut ankommt.
It's a big security risk. I talked many countries out of using it. If they want to do business with us, they can't use it.
Das ist Donald Trump, 2020. Und er behauptet, die Firma ist ein Sicherheitsrisiko, ein richtig großes Sicherheitsrisiko. Deshalb habe er viele Länder überzeugt, sie auszusperren. Auch in Deutschland will man die 5G-Technik dieser Firma wieder abbauen, spätestens bis 2029.
Die heutigen Bedrohungslagen unterstreichen die Bedeutung einer sicheren Telekommunikationsinfrastruktur, gerade auch mit Blick auf Gefahren durch Sabotage und Spionage,
sagt Innenministerin Nancy Faeser. Die Firma sagt zu all diesen Vorwürfen, stimmt nicht. Wir sabotieren nicht und wir spionieren nicht. Unsere Technik ist sicher. Aber ist das wirklich so? Oder haben die Kritiker der Firma recht? Was steckt hinter diesem Tech-Imperium? Darum geht es in dieser Staffel. Das hier ist China Games, das Imperium Huawei. Ich bin Astrid Freieisen, eure Host in dieser Staffel von 11KM Stories.
Wenn es offenkundig ist, dass Huawei Verbindungen zum Partei- und Sicherheitsapparat Chinas hat,
da geht es natürlich darum, schon zu schauen, welche Daten gehen daraus und im Zweifelsfall halt auch, welche Kontrolle wird von außen ausgeübt.
Also erstens, wir können es ja noch nicht einmal. Es geht einfach nicht. Es ist technologisch für uns nicht möglich.
Diese Firma, die gerade im Mittelpunkt weltweiter politischer Machtspiele steht, eines Spiels, das uns alle betrifft, diese Firma beobachte ich schon seit vielen Jahren. Zuerst, als ich ARD-Korrespondentin in China war, 6 Jahre lang, bis 2011. Und weil es offenbar so ist, einmal China, immer China, beschäftigt mich diese Firma in meiner Arbeit als Journalistin weiter. Sie ist das Symbol für dieses große internationale China-Game in der Weltpolitik. Und gleichzeitig ein ungelöstes Rätsel. Kann diese Firma tatsächlich gefährlich für uns werden? Um meine Fragen endlich zu klären, steige ich ins Flugzeug. Nach Hongkong. Von dort geht's weiter nach Shenzhen. 1 Stunde entfernt nur. Denn hier sitzt die Weltzentrale der Firma, von der behauptet wird, dass sie besonders gefährlich ist. Dabei wissen die meisten noch nicht mal, wie man sie ausspricht.
Wenn man Chinese ist oder des Chinesischen mächtig, dann wird man wahrscheinlich meistens Huawei sagen. Aber in Deutschland sagen auch viele Leute Huawei oder auch Huawei. Das ist für uns alles okay.
Das ist Carsten Senz, der Pressechef von Huawei in Deutschland. Er wird uns auf dieser Reise in China begleiten und uns mitnehmen in die Welt von Huawei. Die Firma, deren Technik in Deutschland überall drinsteckt. In Netzen, Telefonen, Solaranlagen und. Und nicht nur bei uns. Huawei sagt von sich, dass sie mit ihren vernetzten Geräten 1/3 der Menschheit erreichen. Ich fahre nicht allein nach China. Mein Kollege Benedikt Nabben ist dabei. Wir beide haben eine Einladung hierher bekommen. Ohne die kommst du gar nicht ins Land als ausländischer Journalist. Und eingeladen hat uns ausgerechnet Huawei selbst. Also, wir zahlen natürlich alles aus eigener Tasche. Aber der Tech-Gigant hat dafür gesorgt, dass wir nach China dürfen. Denn Huawei will uns klarmachen, wir wollen nichts Böses, im Gegenteil. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viel Zugang werden wir denn bekommen? Wir kommen an in Shenzhen mit der Fähre. Vor uns eine Glitzerwelt von Wolkenkratzern, dazwischen Straßenschluchten. Im Hafen selbst dürfen wir nicht mit dem Mikrofon aufnehmen. Erst als uns der Huawei-Sprecher Carsten Sens abgeholt hat. Wir fahren mit ihm U-Bahn.
Hello, I'm a digital employee of Shenzhen Metro. May I help you?
Also hier kann man auch mit Face-Scan rein.
Ja.
Ne, das geht auch hier. Oder halte ich mal vielleicht immer so.
Mit Carsten Sens laufen wir durch die Stadt. Neben uns ein Auto nach dem anderen. Aber davon hört man nicht viel. Für Bene ist das alles hier neu.
Ich sehe, du schüttelst mit dem Kopf. Warum?
Ja, ist schon krass. Also wir leben hier schon in einem anderen Zeitalter gefühlt, als es bei uns einfach ist. Am auffälligsten finde ich im Stadtbild noch die ganzen Roller, die Essenslieferdienste. Und wenn man da genau hinschaut, sieht man auch, dass das natürlich alles E-Roller sind, genau wie die Autos. Man sieht das sofort, weil die E-Autos grüne Nummernschilder haben und eine absolute Überzahl hier hat grüne Nummernschilder. Also deswegen ist es auch wirklich ruhig, obwohl viele Autos rumfahren.
Bene ist beeindruckt. Und das werden wir beide noch öfters sein auf unserer Reise. Denn Carsten Sens nimmt uns mit auf eine ganz besondere Tour, mehrere Tage lang. Bis in das Herz von Huawei. Carsten Sens hat Sinologie studiert. Er spricht und liest super Chinesisch, er kennt alle Ecken, freut sich, uns sein China zu zeigen, beziehungsweise diese Stadt. Er nimmt uns also mit durch Shenzhen. Nicht nur zu seiner Firma, auch zu anderen Projekten. Denn die ganze Stadt ist sowas wie das tägliche Trainingsfeld für Tech in China. Und was hier funktioniert, das wird in ganz China ausgerollt. Potenziell auch in der ganzen Welt. Wir starten mit einem Robotaxi. Einem Taxi ganz ohne Fahrer.
So, ich rufe jetzt unser Taxi mit der App. Wir müssen noch ein bisschen nach vorne, da hinten ist der Abholplatz.
Während wir warten, packt Bene seine Kamera aus. Wird das klappen? Ein Sturm zieht auf. Carsten Sens wird nervös.
Oh Gott. Wir filmen trotzdem. Geht das?
Filmen geht. Aber fährt das Robotaxi auch bei Gewitter?
Jetzt kommt das Auto gleich auf der anderen Seite, wird das jetzt hier vorbeifahren und dann dreht es da hinten. Wir müssen es jetzt gleich schon sehen. Da.
Das Robotaxi ist ein weißer SUV mit einem runden Aufsatz auf dem Dach. Für den Radar. Es fährt durch den Regen wie ein normales Auto. Nur sitzt keiner auf dem Fahrersitz. In diesem Robotaxi ist keine Huawei-Technik. Aber Carsten Sens will uns zeigen, was alles schon geht. Wir steigen ein. Sens identifiziert sich per Handy.
So, genau. Jetzt, hier sind schon die ersten zwei Ziffern meiner vier letzten Ziffern eingegeben. Ich muss jetzt einfach nur noch die zwei letzten Ziffern meiner Telefonnummer eingeben und dann wird das Auto losfahren.
Diese Kinderstimme da, das ist die KI-Assistenz. Sie ermahnt uns, unsere Sicherheitsgurte anzulegen. Und dann geht's los. Das Lenkrad dreht sich von allein. Aber sonst alles völlig normal. Wir fahren ohne einen Menschen am Lenkrad. Und bald ist das nichts Besonderes. Nach einer kurzen Fahrt sind wir auch schon am Ziel. Aber das Taxi hält nicht an.
Oh. Jetzt hat er sich entschieden, woanders.
Okay.
Hey, was macht er jetzt?
Was macht er jetzt?
Ich weiß es nicht. Anscheinend. Ich hoffe, er hat nicht vergessen, uns rauszulassen.
Wir wollen hier raus. Aber das Auto hält nicht. Was will es denn jetzt? Das Auto sagt, es ist zu unsicher. Links von uns fahren Autos. Rechts ist alles zugeparkt. Hier will uns das Auto nicht rauslassen. In zweiter Reihe. Das Auto gibt wieder Gas. Und dreht noch eine Runde.
Endlosschleife.
Ja, wir werden jetzt unser Leben hier verbringen.
Oh, nee.
In immer demselben Kreislauf.
Wir sind in dem Film.
Und dann, vielleicht 10 Meter vor uns.
Oh, umgeschützter Baum.
Ein riesiger Ast kracht direkt vor uns auf die Straße. Keine 10 Meter weit weg. Blockiert unsere Spur. Und das Robotaxi fährt einfach drumrum. Ohne Stopp, ohne runterzubremsen.
Krass, dass das sowas kann.
Ja, ja. Super. Super gelöst, die Situation.
Das Auto kommt wieder da an, wo wir vorher waren. Und diesmal in der zweiten Runde ist ein Parkplatz frei. Das Auto hält an.
Popo, ni hao. Wollen wir euch ja zuhören? Prima. Guck mal, ob du die Tür öffnen kannst. Nee.
Doch.
Doch? Ah, okay.
Sollen wir einfach abhauen?
Ja.
Ja.
Wir steigen aus. Meine erste Robotaxifahrt. Nicht schlecht, muss ich sagen. Und mir wird wieder klar, wie weit wir in Deutschland von so einer Technik entfernt sind. Woanders geht es einfach anders ab, viel schneller als bei uns. Vor allem hier. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da war das alles noch ganz anders. Als ich das erste Mal in China war, Anfang der 90er, da war China alles, aber keine Tech-Supermacht. Wenn meine Eltern mich in meinem Studentenwohnheim in Hangzhou anriefen, kamen sie zunächst beim Hausmeister raus, denn der saß am Telefon. Es gab nur eins in dem ganzen Wohnheim. Der Hausmeister im dunkelblauen Einheitsanzug, den damals noch viele der älteren Chinesen trugen, der verstand ausschließlich Chinesisch. Ich hatte deshalb für die Eltern einen Satz in Lautschrift aufgeschrieben, damit sie dem Hausmeister sagen konnten, in welchem Zimmer ich wohne. Er holte mich dann ans Telefon. Wenn ich jetzt dran denke, boah, wie aus einer anderen Welt. Carsten Sens und ich, wir teilen die Erfahrung, im Studium ein bisschen miterlebt zu haben, wie sehr sich China verändert hat. Carsten Sens hat in Wuhan studiert, auch eine Industriestadt. Dann arbeitet er für chinesische Unternehmen und sogar für die Stadtverwaltung in Peking. Vor allem aber, er gründet eine Familie mit einer Chinesin und besucht heute regelmäßig seine Schwiegereltern auf dem Land. Carsten Sens ist stolz auf die Entwicklung, die China hingelegt hat. Wirtschaftsnation Nummer 2 in der Welt. Und das will er uns zeigen. Er nimmt uns in einen Park mit, am Meer, um was zu trinken. Aber natürlich nicht einfach was trinken in einem Café. Es ist wieder eine Hightech-Demonstration. Dort im Park steht nämlich ein gelb-weißer Kasten. Sieht ein bisschen aus wie eine Packstation der Post bei uns.
So. Wollt ihr irgendwas?
Hier soll man sich Kaffee, Tee, Essen bestellen können. Und zwar auf eine sehr besondere Art und Weise.
Ich würde mir jetzt eigentlich gerne einen Tee bestellen.
Ich würde auch einen nehmen, wenn noch einer reinpasst.
Ich schau mal.
Carsten Sens schaut auf sein Handy. Das Bestellen im Café läuft per App und er versteht sie nicht sofort. Deshalb lässt er sich von einem Passanten helfen.
Click here.
Huh? Click here. Ah, okay. Yeah.
Plötzlich sind wir umringt von einigen Chinesen. Alle genauso neugierig wie wir. Wird das funktionieren mit dem Tee? Den bestellt man in der App bei einem ganz normalen Café, wo dann aber kein Lieferfahrer per E-Roller startet, sondern es ganz anders läuft. Diese Art der Teebestellung ist sogar für Shenzhen relativ neu. Carsten Sens schickt die Bestellung ab und jetzt warten wir.
Genau, jetzt sieht man hier auch, das ist die Drohne, die ist jetzt unterwegs hier zu uns.
Der Tee soll per Drohne zu uns kommen, geliefert aus der Luft.
Und sie ist jetzt noch 1,3 Kilometer entfernt und wird noch 4 Minuten benötigen, bis sie hier bei uns ankommt.
Tatsächlich, ein bisschen später höre ich sie. Die ist richtig laut. Und dann sehe ich die Drohne auch. Ein ganz normales Modell, wie sie auch in Deutschland fliegen. Sie fliegt langsam zu uns runter und landet auf dem Dach des Metallkastens. Aus Greifarmen an der Unterseite der Drohne rutscht ein gelb-weißer Karton durch eine Klappe in den Metallkasten hinein. Carsten Sens tippt wieder auf seinem Handy rum.
So, da ist es. Und dann muss man hier die letzten vier Nummern seiner Handynummer eingeben. Und dann geht das auf. Dann geht das auf. Ganz rausnehmen.
Die Klappe geht auf. Und Carsten Sens entnimmt dem Karton eine blaue Tüte mit zwei Pappbechern. Typische To-Go-Becher.
Da ist der Tee.
Er nimmt einen Schluck.
Ja, cool.
Chinesischer Milchtee, kalt.
Der ist nicht kalt geworden beim Flug mit der Drohne. Chinesischer Milchtee ist meist kalt. Auch ich probiere ihn. Er schmeckt, wie immer, bisschen fad, finde ich. Aber hey, er kam per Drohne. Ich merke, wie sich Carsten Sens über unser Staunen freut. Seine Mission, uns zu beeindrucken, die läuft ganz gut. Aber natürlich sind wir eigentlich wegen etwas ganz anderem hier. Wir wollen wissen, wie tickt seine Firma? Wie tickt Huawei? Endlich kommen wir zur Sache, zu Huawei. Carsten Sens bringt uns auf den Hauptcampus. Ein Gelände mit viel Grün, mit Palmen und Teichen. Es ist Mittagszeit. Frauen und Männer kommen aus den Bürogebäuden, die meisten ziemlich jung, vielleicht 30. Und alle scheinen nur eine Richtung zu kennen.
Das ist die Kantine.
Ich muss grinsen, weil Essen ist für Chinesen einfach super wichtig. Viel mehr als bei uns. Wenn du es dir mit chinesischen Kollegen auf Dauer verderben willst, dann halte sie vom Essen ab.
Das finde ich auch ganz interessant. Wir haben jeden Tag von 12 bis 13.30 Uhr Mittagspause. Die meisten Mitarbeiter gehen immer wirklich ganz schnell in die Kantine, essen dann 20 Minuten, gehen dann zurück ins Büro und schlafen dann noch eine Stunde, weil jeder hat so ein ausklappbares Bett unter seinem Tisch und die schlafen dann wirklich, also fast alle schlafen dann noch eine Stunde lang, halt Mittagsschlaf.
Was die haben, das ist auch vorgesehen, so ein Bett unter dem Tisch?
Nee, das haben die schon selbst, das bringen die sich selbst mit, aber das machen alle. Und es werden mittags dann auch tatsächlich, die Fenster werden abgedunkelt und es herrscht dann wirklich auch Ruhe.
In der Kantine eine Riesenauswahl. Vor allem chinesische Regionalküchen. Carsten Sens sagt, das sind verschiedene externe Anbieter.
Alle drei Monate findet eine Bewertung durch die Mitarbeitenden statt. Und das Restaurant, das also am schlechtesten bewertet wird, das muss dann raus und dann kann ein neuer rein. Und damit hält man halt über Wettbewerb auch wiederum die Qualität des Essens hoch.
Klar, Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber auf der anderen Seite heißt das eben auch knallharter Wettbewerb. Das ist typisch für China. Das Land will die Supermacht der Zukunft werden. Und Huawei ist ein Teil davon. Bis in die Kantine optimiert. Aber wie weit sind sie bereit, dafür zu gehen? Kann das für uns ein Problem werden? Carsten Sens zeigt uns hier auf dem Campus noch einiges. Showrooms, Präsentationen, viele PR-Filme. Filmen dürfen wir nichts.
So, und genau, die Kameras bitte nicht mit reinnehmen.
Handy aber schon, dürfen wir schon, oder?
Ja, aber nicht fotografieren.
Nicht fotografieren.
Ehrlich gesagt bin ich enttäuscht. Kein Blick in ein Labor, kein Blick in eine Fabrikhalle. Das war früher noch anders. Vor rund 10 Jahren, da war ich schon mal da. Da wurden uns Labore gezeigt. Inzwischen hat das Unternehmen die Strategie anscheinend geändert. Klar, heute steht Huawei auch unter einem ganz anderen Druck. Heute ist die Firma das Synonym für potenzielle Gefahr aus China. Auch wenn Carsten Sens sich alle Mühe gibt, einen anderen Eindruck zu machen. Er betont, wie viel Positives sich in den letzten Jahren getan hat. In China, auch in Shenzhen. Anfang der 80er gab es hier nur ein paar Fischerdörfer.
Und man sieht es ja auch, ich meine, diese Stadt, alles, was wir jetzt hier um uns herum sehen, das ist in den letzten 40 Jahren entstanden. Und vor 40 Jahren wusste noch kein Mensch, wo das enden würde.
Damals besuchte Deng Xiaoping Shenzhen. Deng Xiaoping, das war der starke Mann in China. Damals ein bitterarmes Land. Deng wollte, dass sein kommunistisches China mit Hilfe des Kapitalismus aus der Armut rauskam. Und so modern wird wie Hongkong mit seinen Wolkenkratzern. Typisch fürs kommunistische China, Wenn die oberste Führung etwas will, ist das ein Befehl, der nicht diskutiert wird. Was das heißt, das habe ich selber mal erlebt, als ich in Shanghai wohnte. Du wachst morgens auf und da stehen überall bei dir die Nachbarn auf der Straße. Und du fragst dich, warum. Und dann siehst du, an deiner Hauswand ein großes chinesisches Zeichen. Chai. Abriss. Und so erfährst du, in nur 6 Wochen geht's los. Dann soll dein Haus abgerissen werden. Wir sind dann schnell umgezogen. Wenn Carsten Sens auf die Häuser von Shenzhen schaut, dann sieht er was anderes. Er zeigt uns ein Hochhaus, 160 Meter hoch.
Wurde 1985 gebaut und war damals das höchste Gebäude Chinas. Mit dem Bau dieses Gebäudes wurde der sogenannte Shenzhen Speed geprägt, weil man es nämlich geschafft hat, jede Etage innerhalb von 3 Tagen zu bauen.
3 Tage eine Etage. Jedes Mal, wenn ich nach Shenzhen komme, und ich war oft dort als ARD-Korrespondentin, dann habe ich das Gefühl, ich komme in eine neue Stadt. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden in Shenzhen vor allem Billigwaren hergestellt. Turnschuhe, Plastikspielzeug, Elektrokram aller Art. Überall waren Fabriken und Wohnheime für die Arbeiter. Überall in dieser riesigen Millionenstadt. Abends konnte man aus dem Taxi heraus in die Fenster der Wohnheime reinschauen. Stockbetten, Ventilatoren gegen die schwüle Hitze, grelles Licht aus Leuchtröhren. Alles sehr basic. In den Fabriken drin stank es nach Plastik. Geschützt waren die Arbeiter meist nicht. Dann der Lärm und der Staub in der Luft. Shenzhen, das war ein übler Moloch. Und jetzt? Nirgendwo auf der Welt gibt es heute mehr Wolkenkratzer über 200 Meter als in Shenzhen. 184 Stück, um genau zu sein. Überhaupt ist die Stadt ein Meer aus irre hohen Spargeln aus Stahl und Glas.
Das ist ja auch noch nicht zu Ende. Die Entwicklung geht ja offensichtlich, wie man auch sieht, immer weiter. Und sich da einfach auf die Zukunft zu freuen und sehr positiv neue Dinge zu entwickeln, neue Technologien, neue Gebäude auch, das macht Shenzhen gerade sehr, sehr ausfindig.
Wir haben es gerade gehört.
Shenzhen Speed.
Und seine Firma Huawei spielt dabei eine große Rolle. Im weltweiten Ranking ist die Firma heute Nummer 1 beim Anmelden von Patenten, vor Samsung aus Südkorea. Wir in Deutschland denken ja immer, wir sind ganz vorne dran. Aber jedes Mal, wenn ich in China bin, denke ich, nee, sind wir nicht. Und nie habe ich es so oft gedacht wie auf dieser Reise. Denn Carsten Sens bringt uns an einen Ort, an dem deutlich wird, hier sind sie schon ganz woanders. Wir fahren ins Herz von Huawei. Dorthin, wo die Innovation herkommt. Zum Forschungscampus. Weil Forschung ist das Kerngeschäft von Huawei. Alles ist auf Zukunft ausgerichtet. Die Hälfte der Belegschaft arbeitet in Forschung und Entwicklung. Und gleichzeitig ist dieser Forschungscampus dieser absurde Ort, von dem ich vorhin gesprochen habe.
Wir fahren jetzt zu F. F ist Paris.
Das Auto lässt uns raus. Tatsächlich mitten in Paris. Die Häuser, die Umgebung, alles sieht genauso aus wie in einer französischen Straße. Wir sind mitten in China und stehen doch in Paris. Skurril. Huawei hat auf diesem Campus halb Europa nachgebaut. Ein Zug kommt an. 3 Linien, orangene Waggons. Sieht aus wie eine historische Bergbahn aus der Schweiz. Der Zug verbindet dieses Mini-Europa, das insgesamt 200 Fußballfelder groß ist. Um von A nach B zu kommen, nehmen wir aber nicht den Zug, sondern ein Golfkart.
Wo fahren wir jetzt hin?
So, wir fahren jetzt hier von, hinter uns ist Paris, von hier fahren wir los, fahren jetzt erstmal Richtung Granada und dann direkt weiter nach Bologna und fahren dann von der Altstadt aus Bologna in Italien direkt in die Altstadt wiederum von Heidelberg.
Wir zuckeln durch kleine Gässchen, alle gepflastert. In den Häusern links und rechts stehen manchmal Fenster offen. Reinschauen oder gar reingehen, das ist uns nicht erlaubt. Aber in einigen Gebäuden ist die Lobby offen, sodass wir sehen können, Eingangshallen mit Marmorboden, Kaffeeautomaten, Sitzmöbel, aber wenig Menschen, sehr wenige. Ein Ort völlig steril, gleichzeitig aber total beeindruckend. Wir fahren vorbei an perfekt gepflegten Blumenbeeten und an einem See. Dort steht das Schloss von Heidelberg.
Der Unterschied zum echten Heidelberger Schloss ist, dass das Heidelberger Schloss in Heidelberg ja eine Ruine ist. Hier haben wir es in seiner ganzen Schönheit nochmal aufgebaut.
Besser als das Original, drunter macht es Huawei nicht. Ich höre Carsten Sens den Stolz an.
Und wenn wir da runter schauen, ist da jetzt ein kleiner Fluss, der dem Neckar nachempfunden ist. Sieht nicht genauso aus und vor allem gibt es, glaube ich, auch wie Neckar auch keine Lotusblätter und vor allem grasen auch keine Nashornstatuen.
Auf dem Rasen vor dem gefakten Heidelberger Schloss steht tatsächlich ein Nashorn, also eine Nashornstatue. Die wurde der Firma mal von einem Gast aus Afrika geschenkt. Klingt ein bisschen lächerlich, aber ich bin genauso beeindruckt wie Bene.
Also das sieht aus wie ein riesen Disneyland. Bei so einem Disneyland, bei den Nachbauten der europäischen Städte, da denkt man dann ja auch so an Plastik, so typisch China, irgendwie plastik, schrottig nachgebaut. Aber es ist das absolute Gegenteil. Das ist alles aus Stein, aus Marmor, also wirklich in allerhöchster Qualität nachgebaut. Das ist eine klare Ansage auch an die Welt, wozu China fähig ist.
Wir steigen in den Zug um. Ziel ist die Uni Oxford. Auf dem Weg dahin kommen wir an kleinen Seen vorbei mit Brücken. Es gibt sogar eine Karlsbrücke, etwa halb so groß wie das Original. Aber anders als in Prag nicht mit Brückenheiligen, sondern mit Statuen von Aristoteles, Newton, Beethoven, Albert Einstein und Nikola Tesla, Erfinder des Wechselstrommotors.
Ausdruck unserer Wertschätzung für Europa und vor allem aber auch für ja, Innovation, Technologie, Wissenschaft, Zivilisation, wo ja ein ganz wichtiger Bestandteil der, was in der Welt vorhanden ist, eben ursprünglich aus Europa kommt.
Hier begreife ich, das Ganze ist nicht nur Disneyland und Spielerei von einem reichen Typen, dem Gründer von Huawei, übrigens für 1,2 Milliarden Dollar gebaut, sondern das ist ein Statement.
Alles, was hier so alteuropäisch aussieht, ist innen drin sehr modern mit Laboren. Wir haben 30.000 Mitarbeitende Platz.
Das heißt, Huawei nimmt das Alte und füllt es mit Neuem auf. Die Firma setzt an bei den schlauesten Köpfen in der Geschichte, um ihre eigenen Leute anzuspornen. Damit Huawei Geschichte schreibt. Mit den schlauesten Köpfen der Zukunft.
Und nicht nur Naturwissenschaftler, aber vor allem Naturwissenschaftler aus von Physik, Chemie, vor allem auch Materialwissenschaft, ganz wichtig. Und dann nochmal die ganzen darauf aufsetzenden Technologien von 5G, Cloud Computing, Datenzentren, all das.
Hier in diesem Mini-Europa wird deutlich, was Huawei will. Und dass der Ehrgeiz grenzenlos ist. Carsten Sens hat uns alles gezeigt. Wir haben es verstanden. Aber das Wichtigste fehlt noch. Was heißt das jetzt alles für uns? Und vor allem, gibt's einen Haken? Das wollen wir jetzt klären. Auf der anderen Seite der Karlsbrücke. Da taucht eine große Kuppel auf, die französische Nationalbibliothek. Dort setzen wir uns in einen Nebenraum. Holzgetäfelt, schwere Vorhänge, Ledersessel. Hier ist endlich Zeit, um hinter die Fassaden zu sehen. Carsten Sens setzt sich hin. Bene schaltet seine Kamera an. Wir fangen harmlos an. Wohin will Huawei?
Uns geht es ja als Unternehmen darum, dass wir die Digitalisierung wirklich an jede Person, in jeden Haushalt, an jede Organisation in der ganzen Welt bringen, um eine intelligent vernetzte und auch viel nachhaltigere Welt zu schaffen.
Huawei will eine bessere Welt schaffen, das ist die Message. Und typisch China, das Ganze soll, wie in der Kantine, über Wettbewerb funktionieren.
Denn dadurch entstehen dann wiederum Innovationen, die dann auch wiederum mit guten Preisen überall in der Welt verkauft werden können. Und da geht es ja jetzt nicht nur um Europa und China, sondern es geht um alle Kontinente in der Welt. Und da gibt es ja noch sehr viele Länder auch auf der Welt, wo auch noch sehr viel aufzuholen ist und die sich in Zukunft auch noch entwickeln werden.
Es geht immer um die ganze Welt. Die ganze Ambition, hier ist sie wieder. Weltspitze. Drunter macht es Huawei nicht, macht es China nicht. Und es ist ja schon weit mit seinen Ambitionen gekommen. Und jetzt hier in den Ledersesseln ist Zeit für solche Fragen. Ist da was dran an den Spionagevorwürfen, dass Huawei angeblich seine Technologie so baut, dass Daten nach China abfließen könnten? Oder dass durch die Technik des Konzerns sogar unsere gesamte Mobilfunkkommunikation lahmgelegt werden könnte?
Also wir können keine Antennen ferngesteuert abstellen. Das ist einfach physikalisch und technologisch nicht möglich.
Carsten Sens hat mit diesen Fragen gerechnet. Er ist Medienprofi, kennt das alles. Die Fragen, die Vorwürfe, es ist sein Job, die abzuräumen. Man hört's raus.
Das haben wir auch wirklich jetzt jahrelang immer wieder betont. Nicht nur wir, sondern auch unsere Partner als auch weitere Experten, die sich wirklich mit dieser Industrie, mit dieser Technologie auskennen.
Klar, Carsten Sens ist Pressesprecher. Natürlich stellt er seine Firma im besten Licht dar. Und er ist auch in keiner schlechten Position. Denn obwohl Huawei seit Jahren mögliche Spionage vorgeworfen wird, sind für diese Vorwürfe nie Beweise präsentiert worden. Das Gleiche gilt für die andere große Angst, wenn es um Huawei geht: Sabotage. Dass China über Huawei unsere Netze einfach abschalten könnte.
Da geht es häufig um Szenarien, wie auch dieser berühmte Killswitch, der eher in den Bereich Science-Fiction gehört, ganz, ganz eindeutig.
Killswitch, eine Art Notausschalter. Durch den können elektronische Geräte einfach abgeschaltet werden. Ist sowas wirklich nur Science-Fiction? Im Frühjahr wurden in chinesischen Wind- und Solaranlagen, die nach Dänemark und in die USA geliefert wurden, verdächtige Teile gefunden. Dänische und amerikanische Experten haben die überprüft und halten es für möglich, dass durch diese Teile die Energieanlagen abgeschaltet werden könnten. Viele internationale Medien haben über diese Fälle berichtet. Allerdings nennen diese Berichte keine Firmen, woher die verdächtigen Teile genau stammen. Cyber-Experten sagen aber, alles, was digital vernetzt ist, kann aus der Ferne manipuliert werden. Dafür braucht es nicht mal ein spezielles Bauteil. Windräder, E-Autos, Solaranlagen und natürlich Handys. Hier steht Aussage gegen Aussage. Lassen wir das mal beiseite. Der Punkt ist, es geht nicht nur ums technische Können, sondern auch um Politik. Weil die Befürchtung ist, wenn die Regierung im Einparteienstaat China etwas befiehlt, dass man dann Folge leisten muss. Und dass sowas auch bei Huawei passieren könnte. Huawei ist eine Privatfirma, die nicht dem Staat gehört. Aber was heißt das in China? Würde Huawei, wenn es hart auf hart kommt, der Regierung gehorchen? Quasi als technischer Erfüllungsgehilfe des Einparteienstaates?
Wenn jetzt zum Beispiel Peking, die Regierung in Peking sagen würde, ihr Huawei, ihr müsst jetzt dies und das machen. Hätte Huawei dann die Möglichkeit, ich weiß, Huawei ist keine staatliche Firma, hätte Huawei die Möglichkeit zu sagen, nein, machen wir nicht?
Also zunächst einmal können wir gar nicht die Möglichkeit haben, dies und das zu machen. Also wenn, dann muss das schon, und das genau, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie solche Diskussionen dann häufig stattfinden. Es wird irgendwas in der Luft Schwebendes genommen, etwas sehr Abstraktes, was gar nichts mit der Technologie an sich zu tun hat. Und das wird dann erstmal in den Raum geworfen und dann ewig lange diskutiert. Und es hat aber nichts mit unserer Technologie zu tun. Ja, also wenn es jetzt beispielsweise darum geht, ob wir Daten nach China übertragen würden. Also erstens, wir können es ja noch nicht einmal. Es geht einfach nicht. Es ist technologisch in einem 5G-Mobilfunknetzwerk für uns, für Zulieferer, nicht möglich. Es geht nicht.
Carsten Sens weicht mir aus. Ich habe nach Politik gefragt und er redet wieder nur über die Technik. Aber so einfach kommt er mir nicht davon.
Also man kann ausschließen, dass Huawei europäische Daten an chinesische Behörden weitergibt.
Ja.
Ganz klar, ein Wort.
Ja.
Das ist seine Antwort. Sehr eindeutig. aber glaube ich sie auch. Trotz allem, was ich selbst erlebt habe in diesem Land, wo die Regierung, die Partei nicht in Frage gestellt werden darf und wo die Regierung auch über die Wirtschaft bestimmt. Mit Carsten Senz werde ich da nicht weiterkommen. Ich muss da tiefer graben. Bei Huawei selbst, bei dem Mann, der diesen Riesenkonzern gegründet hat und immer noch lenkt. Und bei einem sehr mächtigen Mann, vielleicht dem größten Feind von Huawei.
We convinced many countries, not to use Huawei, because we think it's an unsafe security risk. It's a big security risk.
Aber das hört ihr alles in der nächsten Folge. Das ist China Games, das Imperium Huawei. Ein Podcast von Astrid Freieisen. Redaktion Birgit Frank, Stefan Meining und Andrea Kister. Regie Ron Schickler. Ton und Technik Tim Höfer. Distribution Kerstin Ammermann und Pola Natusius. Grafik Luzi Priller. Projektkoordination Florian Nöbauer. Redaktion 11KM Stories Christiane Glass und Jasmin Klofter. China Games ist eine Produktion des BR für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR. Diese Recherche des ARD-Politik-Magazins Report München findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Was macht China eigentlich zur Weltmacht? Und was macht China mit der Welt? Um all das geht es im ARD-Podcast Welt macht China. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondentinnen und Experten schaut in und auf das riesige Land und räumt nebenbei mit einigen Klischees auf. Welt macht China findet ihr überall, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.